Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wie sieht es in Ihrem Leben aus? Gehen Sie durch Probleme? Haben Sie Schwierigkeiten? Wenn ja, haben Sie manchmal so den Gedanken, ja, warum lässt Gott das zu? Sieht Gott das eigentlich überhaupt, was vorgeht in meinem Leben? Ist Gott eigentlich noch mit mir? Wieso hat er mich verlassen? Es gibt ein sehr interessantes Beispiel, eine sehr interessante Persönlichkeit in der Bibel, die wir uns heute näher betrachten wollen, die uns zeigt, wie Gott gegenwärtig ist, wie er sogar gewisse Ereignisse hervorbringt und dann hilft, um dieser Person wiederum zu helfen, aber auch um andere Entwicklungen in Gang zu setzen, die sehr notwendig sind, auch wenn man es zur Zeit und zunächst einmal gar nicht versteht. Es geht mir darum, heute zu zeigen, dass egal, ob wir durch sengendes Feuer gehen, Gott ist mit uns. Ob wir durch heulende Stürme gehen, Gott ist mit uns. Wenn wir durch überflutendes Wasser gehen, Gott ist mit uns. In allen unseren Schwierigkeiten, in allen unseren Problemen, Gott ist mit uns. Und er gibt uns Kraft und er gibt uns Hilfe. Und so möchte ich heute über den alttestamentlichen Sohn von Jakob sprechen, nämlich Josef. Nun, Josef ist Ihnen sicherlich bekannt und viele Dinge aus seinem Leben sind Ihnen bekannt. Aber ich möchte heute auf ganz gewisse Entwicklungen eingehen und dann auch die emotionale Seite ein wenig betrachten, durch die Josef ohne Frage gehen musste. In 1. Mose, Kapitel 37, und in vielen Fällen werde ich einfach nur das, was dort geschrieben steht, zusammenfassen. Und Sie können nachher, wenn Sie wollen, die gesamte Geschichte auch für sich selbst dann in der Bibel lesen. Aber in 1. Mose 37 wird uns Josef vorgestellt. Nun, Josef und Benjamin waren die Söhne, die Jakob zusammen mit Rachel hervorgebracht hat. Und als Benjamin geboren wurde, da starb Rachel bei der Geburt. Und es war natürlich die Frau, die Jakob liebte, die er haben wollte, aber durch Betrug seines Onkels hat er zunächst einmal die Lea heiraten müssen. Und dann kamen noch zwei Mägde hinzu, weil vorübergehend Rachel und Lea unfruchtbar waren, sodass also Jakob letztendlich dann vier Frauen hatte, zwei Frauen, zwei Nebenfrauen. Aber er hat immer, auch wie die Bibel jetzt zeigt, Rachel als seine Frau angesehen, die er am meisten liebte. Und so hat er auch seine Liebe den Söhnen gegenüber übertragen. Und so lesen wir, dass er den Josef mehr liebte als die anderen Brüder, die dann natürlich die Söhne waren, die durch Lea und die beiden Mägde gezeugt wurden oder hervorgebracht wurden. Und das hat natürlich sehr viel Unheil angerichtet in der Familie. Und so lesen wir auch, dass die anderen Brüder den Josef mehr und mehr hassten und auch beneideten. Der Jakob, der gab ihm einen schönen, kostbaren, wie es zu sein scheint, bunten Rock. Und da hatte der Josef auch Träume. Und die Träume, er war 17 Jahre alt, als dies geschildert wird, die hat er dann natürlich auch brühwarm weitererzählt. Das war keine sonderlich gute Entscheidung. Denn die Träume hatten damit zu tun, dass es da jetzt Garben gab. Und zwar waren es 11 Garben, die sich jetzt vor der 12. Garbe verneigten. Und dann hat er einen weiteren Traum. Und das lesen wir in Vers 9 von 1. Mose 37, er hatte einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt, siehe, die Sonne, der Mond und die 11 Sterne neigten sich vor mir. Und da war auch der Jakob sehr ungehalten darüber, er sagte, ja, was soll das bedeuten? Doch bedeutet das, dass du uns sagen willst, dass ich und meine Frau, deine Mutter und die anderen Söhne sich vor dir verneigen würden? Man kann nachher auch eine weitere Stelle sich anschauen. In Offenbarung 12 und Vers 1, wo ein ähnliches Bild dargestellt wird von Sonne, Mond und Sternen. Nun, in der revidierten Bibel 2017, da heißt es, dass sie ihm Feind wurden, die Brüder wurden dem Josef Feind, und dass sie sich über ihn eiferten. Aber andere Übersetzungen haben hier in der Tat, dass sie ihn hassten und immer mehr und mehr hassten, und dann, dass sie ihn beneideten. Und so kam es dann, dass Jakob den Josef zu seinen Brüdern schickte, die da draußen irgendwo die Herde hüteten. Und als er kam, da sagten die Brüder, okay, den wollen wir jetzt töten, diesen Träumer. Nun, der Ruben, der Erstgeborene von Jakob, das war derjenige, der zuerst geboren wurde durch Lea, der wollte ihn retten. Und da hat er gesagt, okay, schmeißen wir ihn doch in diese Zisterne, da war kein Wasser drin. Und als er dann aber wegging, da sagte Judah, der Stammvater der Juden, ja, warum sollen wir dieses Blut vergießen? Lassen wir ihn doch für Geld verkaufen. Und so kam dann eine Karawane von Ismaeliten und Midianitern und Josef wurde an die Karawane verkauft. Nun, die Frage ist, wo war Gott bei alledem? Hat Gott den Josef alleine gelassen? Wieso hat er es zugelassen, dass jetzt hier der Josef von seinen hasserfüllten Brüdern, die ihn beneideten, verkauft wurden? Dass er da verkauft wurde an diese Karawane der Midianiter. Da sind natürlich dann die Brüder zu Jakob hin, haben den Rock genommen, in Tierblut getaucht und dann dem Jakob gesagt, ja, dein Sohn, der ist getötet worden, scheinbar durch ein wildes Tier, zerrissen worden und Jakob trug dann sehr lange Trauer. Hatte Gott Josef verlassen. Nun, als er jetzt in Ägypten verkauft wird, da wird er an einen einflussreichen Mann verkauft, einen Obersten der Leibwache, wie es heißt, den Potiphar. Und das lesen wir in 1. Mose 39. Und da heißt es in Vers 2, und der Herr war mit Josef. Also jetzt war er als ein Sklave, sagen wir, ein Mann in diesem Haus. Und der Herr war mit Josef. Sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Haus. Und als sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und alles, was er tat, ließ der Herr in seiner Hand glücken, sodass er Gnade fand in seinen Augen und sein Diener wurde und er setzte überall sein ganzes Haus, seinen ganzen Hausrat und so weiter und so fort. Wo es heißt hier, dem alles glückte, da haben andere Übersetzungen besser, dass er ein wohlhabender, reicher Mann wurde, dieser Oberste. Und wo es heißt, dass dem Josef alles glückte, besser übersetzt, dass ihm alles gelang. Also scheinbar war doch alles wieder in Ordnung oder jedenfalls gar nicht mal ganz so schlimm. Er war zwar ein Sklave, aber doch ziemlich, wie soll ich sagen, irgendwie doch auch in einer Lage, gewisse Dinge zu tun, bis dann die Frau von diesem Potiphar ihre Augen auf ihn warf, denn der Josef war ein sehr gut aussehender junger Mann und jetzt wollte sie mit ihm schlafen. Nun, wie viele in der Situation von Josef hätten diesem Drang nachgegeben? Josef allerdings tat es nicht. Er hatte Charakter genug, um zu wissen, das darf ich nicht tun. Und er sagt hier in Vers 8, in 1. Mose 39, Vers 8, er weigerte sich aber und sprach zur Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich selbst um nichts, was im Hause ist, und alles, was er hat, das hat er in meine Hände gegeben. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein so großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Zunächst einmal würde er natürlich gegen seinen Herrn, den Mann der Frau, sündigen, aber letztendlich würde er gegen Gott sündigen. Das ist etwas, was der Josef verstand. Das ist etwas, was David nachher verstehen würde, als er diesen Ehebruch hatte mit Bathseba und dann den Mord an dem Ehemann Uriah befahl. Er sagte, gegen dich alleine habe ich gesündigt. Denn letztendlich ist es Gott, der Gesetzgeber ist. Jakobus sagt, es gibt nur einen Gesetzgeber. Und das ist derjenige, der uns das Gesetz gibt, Gott. Und wenn wir also dieses Gesetz der 10 Gebote brechen, und natürlich Ehebruch ist eins der 10 Gebote, dann sündigt man letztendlich gegen Gott, der uns befohlen hat, so etwas nicht zu tun. Also Josef weigerte sich. Aber dann hat die Frau ein Szenario entwickelt und danach wurde es scheinbar so, dass der Josef angeblich ihr Gewalt angetan habe, dass er versucht habe, sie zu vergewaltigen. Der Mann der Frau, der glaubte seiner lügnerhaften Frau, wie das leider so oft der Fall ist, dass gutgläubige Männer ihren Frauen glauben, auch wenn die den größten Irrsinn verzapfen. Und so wurde Josef ins Gefängnis gesteckt. Wiederum die Frage, ja, wo war Gott? Jetzt hat der Josef was Richtiges getan. Er hat sich geweigert, mit der Frau Ehebruch zu betreiben und als Dank dafür wurde er jetzt bestraft, und ins Gefängnis geworfen. Nun, geht es manchmal uns auch so, dass wir etwas tun, was richtig ist. Und wir meinen, ja, jetzt müssten wir deshalb auch gesegnet werden von Gott, weil wir ja etwas tun, was richtig ist. Und es sieht so aus, dass wir dafür bestraft werden. Der Mark Twain, der hat mal ein Buch geschrieben, Wohltun trägt Zinsen. Mit anderen Worten, man tut etwas Gutes und man wird dafür bestraft. Das war sehr ironisch und satirisch dargestellt. Hat vielleicht Josef auch so gedacht, ja, was ist jetzt los? Ich habe mich auf richtige Weise verhalten und ich bin jetzt ins Gefängnis dafür geworfen worden. Nun, Petrus würde später sagen, wenn ihr als Christ leidet, dann freut euch darüber. Denn ihr wisst, dass der Geist der Gnade und der Herrlichkeit, der Geist Jesu Christi, auf euch ruht. Paulus sagt ja auch, wir müssen durch viele Trübsale ins Reich Gottes gehen. Es gehört eigentlich mit zum Paket sozusagen. Aber wenn wir in solchen Situationen stecken, dann denken wir vielleicht manchmal etwas anders und fragen uns, ja, ist Gott denn wirklich noch bei uns? Nun, Gott zeigte sehr deutlich, dass er nach wie vor mit Josef war. Denn wir lesen in Vers 21 von 1. Mose 39. Aber der Herr war mit Josef und neigte ihm die Herzen zu und schenkte ihm die Gunst des Amtmanns über das Gefängnis, sodass der ihm alle Gefangenen im Gefängnis in seine Hand gab. Und alles, was dort zu tun war, geschah durch ihn. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef. Und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Oder besser übersetzt, der Herr machte, dass es gelang. Also egal in welcher Situation man steckt, Gott ist mit uns. Und Gott hilft uns auch, in richtiger Weise zu handeln. Und er segnet auch dann unsere Handlungen. Nun, es sollte aber noch weiter gehen und man könnte sagen, vielleicht auch noch schlimmer kommen für Josef, denn jetzt hatte das Gefängnis zwei Gefangene, einen Mundschenk und einen Bäcker. Und die beiden hatten einen Traum in der gleichen Nacht. Und dann erzählten sie diese Träume an Josef. Und der Josef sagte, nun auslegen steht bei Gott in Kapitel 40 und Vers 8. Doch erzählt es mir. Das ist jetzt wichtig. Er verstand. Man kann nicht einfach, wenn man jetzt einen Traum hat oder von einem anderen etwas über einen Traum hört, anfangen da jetzt herum zu interpretieren und zu sagen, ja, das ist das, was es vielleicht meinen könnte. Nein, er sagt, auslegen steht bei Gott. Gott muss es sein, der einem die Bedeutung der Träume offenbart. Und so erzählen jetzt beide die Träume. Und die Auslegung war eben die, dass der Mundschenk wieder in sein Amt eingeführt würde, durch den Pharao, die hatten sich scheinbar beide gegen den Pharao in irgendeiner Weise vergangen. Aber der Bäcker würde getötet werden. Und so lesen wir jetzt in Vers 20. Und es geschah am dritten Tage, da beging der Pharao seinen Geburtstag und er machte ein Festmahl für alle seine Knechte und erhob das Haupt des Obersten der Mundschenken und das Haupt des Obersten der Bäcker unter seinen Knechten. Er setzte den Obersten der Mundschenken wieder in sein Amt, dass er den Becher reiche in des Pharao Hand. Aber den Obersten, der Bäcker, ließ er aufhängen, wie ihnen Josef gedeutet hatte. Aber der Oberste der Mundschenken dachte nicht an Josef, sondern er vergaß ihn. Denn der Josef hatte gesagt, wenn du wieder in dein Amt eingeführt wirst, dann denke auch an mich, dass ich hier unschuldig im Gefängnis sitze. Aber jetzt war er wieder in seinem Amt und er vergaß ihn. Das passiert auch sehr häufig. Man bedankt sich für eine Wohltat, die einem gegeben wird, aber dann vergisst man den Wohltäter und denkt nicht mehr an ihn. Jetzt war der Josef nach wie vor im Gefängnis. Für weitere 2 Jahre, wie es heißt, in Kapitel 41, Vers 1. Unschuldig. Und er musste sich auch gefragt haben, ja, was ist jetzt los? Warum lässt Gott es zu, dass dieser Mundschenk mich vergisst, dass ich nach wie vor unschuldig im Gefängnis versauere? Nun, der Daniel hatte auch gesagt später, dass die Deutung eines Traumes bei Gott liegt. Der Nebukadnezar hatte mehrere Träume und Daniel hat sie ihm dargelegt, die Bedeutung, weil Gott sie ihm offenbart hatte. Manchmal hat man Träume und man denkt dann, das ist jetzt die Bedeutung oder man weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Bedeutung zu gibt und man meint vielleicht, diese Träume sind von Gott und sie mögen es gar nicht sein. Auch die beiden Träume, die Josef hatte mit den Garben und mit Sonne, Mond und Sterne und so weiter, die kamen auch nicht so in Erfüllung, wie zum Beispiel der Jakob gesagt hatte. Ja, meinst du, meine Frau und ich, deine Mutter und ich, wir werden uns vor dir verneigen. Davon steht in der Bibel nichts, dass sie sich jemals vor Josef verneigt haben. Die Brüder schon. Na, das werden wir nachher noch sehen. Jetzt hat aber der Pharao zwei Träume. Und diese beiden Träume, die bedeuten dasselbe. Und es geht wiederum hier auch um Garben, die sehr fruchtbar sind. Sieben Garben. Und dann gibt es sieben weitere Garben, die sehen sehr schrecklich und hässlich aus. Und die waren auch sehr mager und dünn. Und die haben dann die fruchtbaren Garben verschlungen. Und dann sieht er auch das Gleiche mit sieben Kühen. Erst sehr fruchtbare und vollgenährte Kühe. Und dann kommen dann hässliche Kühe. Und die verschlingen diese mageren Kühe. In beiden Fällen sieben Garben zweimal und sieben Kühe zweimal. Und da erinnert sich jetzt dieser Mundschenk, ja, da gibt es diesen Josef da im Gefängnis und er hat mir damals den Traum gedeutet und der ist auch so eingetreten, vielleicht sollte man ihn befragen. Also wird jetzt der Josef vor den Pharao gebracht. Und auch hier wiederum sagt Josef etwas sehr Bedeutendes in Kapitel 41 und Vers 16. Josef antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir, mit anderen Worten, was ist jetzt die Deutung des Traumes, das steht nicht bei mir. Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkündigen. Mit anderen Worten, er würde jetzt ihm erklären, was diese Träume bedeuten. Und er sagte, diese beiden Träume, die bedeuten genau das Gleiche. Es wird zunächst einmal eine Zeit von 7 Jahren reiche Ernte geben. Und dann aber eine Zeit von 7 Jahren schrecklicher Hungersnot. Und dann sagt er in Vers 32 in 1. Mose 41, dass aber dem Pharao zweimal geträumt hat, bedeutet, dass Gott solches gewiss und eilends tun wird. Und er sagt dann dem Pharao, suche dir einen Mann, der jetzt weiß, wie er sich verhalten soll in die Situation. Vers 37. Und die Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, wie könnten wir einen Mann wie diesen finden, in dem der Geist Gottes ist. Also der Pharao erkannte, dass Gottes Geist in dem Josef weilte. Und wir finden andere Stellen in der Bibel, wo das auch gesagt wird. Zum Beispiel, der Geist Gottes war in Abraham, war in Mose, in Josua, in denen, die damals die Stiftshütte bauten und so weiter und so fort. Im Petrusbrief lesen wir später, dass der Geist Christi in den Propheten war. Aber in den meisten Fällen hatten damals die Menschen im Alten Testament den Heiligen Geist nicht in sich. Denn sie waren damals noch nicht berufen zum Heil. Diese Berufung würde erst später kommen, in der sogenannten zweiten Auferstehung. Aber man erkannte, Gottes Geist war in Josef. Und jetzt wird der Josef eingesetzt als derjenige, der sich um diese Dinge kümmern soll. Und er wurde jetzt der zweite im Reich von Ägypten, nur unter dem Pharao stehend. Schauen Sie, wir werden nachher noch lesen, wie es überhaupt zu dieser Hungersnot kam. Aber hier war Josef, dieser Schäfer, dieser Junge, der nach Ägypten verkauft wurde. Der würde jetzt in Ägypten zu einer machtvollen Stellung emporgehoben werden. Ja, glauben Sie, der Josef hätte das geahnt, als er damals in der Zisterne war, vielleicht zu Gott betete um Hilfe und dann verkauft wurde von den Midianitern an den Potiphar und dann ins Gefängnis geworfen wurde und jetzt vor dem Pharao steht? Ich glaube nicht, dass er überhaupt eine solche Vorstellung hatte. Aber Gott wusste, was er tat. Wenn Sie in Problemen stecken, Gott weiß, dass Sie in diesen Problemen stecken und Gott weiß, was er vorhat mit Ihnen. Das sollte uns sehr viel Trost und sehr viel Bestätigung geben, dass Gott in unserem Leben wirkt. Wir lesen dann weiter, dass der Josef 30 Jahre alt war, als er vor dem Pharao stand. Das lesen wir in 1. Mose 41, Vers 46. Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten. Und er ging hinweg vom Pharao und zog durchs ganze Ägyptenland. Schauen Sie, 30 Jahre war alt. Mit 17 wurde er an die Karawane verkauft. Diese ganze Zeit hindurch ging er durch Leid und Trübsal. Aber Gott wusste darum. Und Gott sah es kommen. Und er hat auch natürlich diese beiden Träume von dem Bäcker und der Mundschenk inspiriert und dann natürlich auch die Träume von dem Pharao. Er wusste genau, was geschehen musste, damit der Pharao den Josef in eine solche hohe Position bringen würde. Wir werden nachher noch sehen, wie hoch diese Position überhaupt war. Aber bevor wir weiter fortfahren, möchte ich auf eine Stelle hier eingehen, die sehr viel Verwirrung gestiftet hat. Denn in 1. Mose 41 und Vers 45, da lesen wir: Und er nannte ihn, den Josef, Zaphe Nat Paneach, also gibt ihm einen ägyptischen Namen, und gab ihm zur Frau Asenat, die Tochter Putipharas, des Priesters, zu Ohn. Also hat der Josef jetzt eine heidnische Frau geheiratet, die der Götzenanbetung schuldig war, die Tochter eines heidnischen Priesters. Das ist schwer zu glauben, denn letztendlich kannte ja auch Josef die Bestimmungen Gottes und auch die Tatsache, dass der Abraham seinem Knecht gesagt hatte, geh hin in mein Vaterhaus und suche dir dort eine Frau für meinen Sohn Isaak, aber lass den Isaak nicht eine Frau hier von Kanaan heiraten. Nun, einige Kommentare sehen das auch so, dass das also schwer zu verstehen wäre. Und der Jameson Fawcett und Brown Kommentar sagt, dass die Tochter des Priesters von On, das waren keine heidnischen Priester oder das war keine heidnische Tochter eines Priesters, sondern das war ein Priester, der den wahren Gott angebetet hat. Und es ist durchaus denkbar, dass das so war, denn wir werden nachher noch sehen, dass auch andere Ereignisse in Ägypten eintraten mit hochrangigen Persönlichkeiten, die den wahren Gott angebetet haben. Andere sagen, ja, der Sonzino-Kommentar zum Beispiel, ja, das war gar kein Priester, das war ein Herrscher oder ein herrschender Beamter unter dem Pharao. Und man kann zum Beispiel dies in 2. Samuel Kapitel 8 lesen, allerdings nicht in der deutschen Übersetzung, da wird es wieder verschleiert, aber in 2. Samuel 8 und Vers 18, da heißt es hier, und es geht um Davids Beamte. Es wird Benaja angeführt, der Sohn Jojadas. Der war über die Kreter und Pleter gesetzt. Und auch die Söhne Davids waren Priester. Nun, die Söhne Davids waren keine Priester. Die Priester, die kamen von den Leviten her. David war kein Levit. Und diese Übersetzung, Priester, ist natürlich verkehrt. Und so schreibt die Authorized Version auch, das waren Chief Rulers oder obere Herrscher unter dem Pharao. Das Wort allerdings ist das gleiche, was hier für den Priester von On gebraucht wird, von dem gesagt wird, dass seine Tochter den Josef geheiratet hat. Und kehren wir zurück jetzt zu 1. Mose 41. Da lesen wir dann in den verbleibenden Versen dieses Kapitels, dass der Josef Vorrat von der Ernte anschafft, während dieser 7 Jahre, und dass dann auch Ephraim und Manasse geboren werden, seine Söhne, von der Tochter des Priesters von On. Nun, zur Zeit des Josef war der Pharao der Amen-Nemhet der Dritte. Amen-Nemhet der Dritte. Das ist das Wort Amen und dann E-M-H-E-T. Interessant ist es schon, dass das Wort Amen, eine Bezeichnung ja auch für Jesus Christus, hier erwähnt wird. Nun, der 7-jährige Hunger, der dann kommen würde, der dauerte von 1727 bis 1720 vor Christus. 1727 bis 1720 vor Christus. Das gemäß von geschichtlichen Aufzeichnungen, die sind zwar nicht unbedingt zweifelsfrei, einige bezweifeln die, aber das ist etwas, was wir auch vor vielen Jahren bereits schon gelehrt haben. Und dieser Hunger, der bezog sich nicht nur auf Ägypten. Zum Beispiel war jetzt Jakob und seine Söhne, die waren jetzt in Kanaan und da gab es jetzt auch diesen schrecklichen Hunger. Und so sendet jetzt, und es wird in 1. Mose 42 beschrieben, da sendet jetzt der Jakob seine Söhne bis auf Benjamin. Denken Sie daran, Benjamin, das war der letzte Sohn, der ihm geboren wurde durch Rachel und dabei ist dann die Rachel gestorben. Also den hatte er scheinbar genauso wieder lieber als die anderen Brüder. Also bis auf diesen Benjamin sendet er die anderen Söhne nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Und jetzt erscheinen die Brüder vor Josef und sie fallen vor ihm nieder. Sie erkennen Josef keineswegs an. Sie sehen nur, das ist dieser Herrscher unter dem Pharao. Sie fallen vor ihm nieder. Und schauen wir uns an, was jetzt in 1. Mose 42, Vers 9 gesagt wird. Und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte. Also wie ich eben schon sagte, die Söhne fallen, die Brüder, die fallen vor ihm nieder. Aber es geht um die Träume, Plural. Und dieser zweite Traum, der sprach ja von Sonne, Mond und Sternen. Nun, die Sterne, könnte man sagen, die fallen vor ihm nieder, vor dem Stern, aber natürlich Sonne und Mond nicht. Also wir sehen schon, dass diese beiden Träume zwar eine Bedeutung hatten, aber nicht unbedingt eine total richtige Bedeutung im Hinblick auf das, was Gott wollte. Es ging ihm gar nicht darum, dass jetzt eine buchstäbliche Erfüllung beider Träume eingeführt werden würde. Es ging lediglich darum, dass der Josef erkennen sollte, da hat sich irgendwas abgespielt in meinem Leben. Nun, der Josef erkennt natürlich die Brüder und so beschuldigt er sie nun, dass sie Kundschafter seien, dass sie Spione seien. Und er fragt jetzt eindeutig und eindringlich, wie das aussieht mit der Familie. Und so sagt er dann, sagen sie ihm dann, dass der jüngste Sohn, der Benjamin, der ist zu Hause geblieben. Und der Josef sagt jetzt, er testet natürlich jetzt die Brüder. Okay, ich glaube euch nicht, aber wenn ihr den Benjamin zurückbringt, dann will ich euch glauben. Aber in der Zwischenzeit behalte ich den Simeon zurück als Gefangenen. Und er legt ihnen sogar auch das Geld für den Kauf des Getreides in ihre Säcke zurück, ohne dass sie das wissen. Und dann kehren sie zurück und berichten dem Jakob. Aber der Jakob sagt, nein, ich lasse euch nicht mit dem Benjamin ziehen, dann verliere ich den auch noch, nachdem ich bereits schon den Josef verloren habe. Aber interessant ist auch, wenn wir zurückgehen zu 1. Mose 42 und Vers 22, dass es der Ruben ist, derjenige, der den Josef ja erretten wollte. Über den lesen wir jetzt. Ruben antwortete ihnen und sprach, sagte ich es euch nicht, als ich sprach, versündigt euch nicht an dem Knaben, doch ihr wolltet nicht hören, nun wird sein Blut gefordert. Nun, der Josef verstand das. Der sprach nicht mit ihnen in Hebräisch, der sprach durch einen Dolmetscher, aber so wussten sie nicht, dass er sie verstand, aber er verstand natürlich, was da gesagt wurde. Aber dann wird der Hunger wieder schwer und das Getreide, was jetzt mitgebracht worden war aus Ägypten, das wurde aufgebraucht und jetzt sagt der Jakob, okay, dann geht zurück zu diesem Mann in Ägypten und kauft mir Getreide. Und sie sagten dann ihm, ja, wir können das aber nicht ohne den Benjamin. Und nach einer weiteren Überredung lässt dann Jakob es zu. So nehmen sie also auch Benjamin mit, nehmen das Geld wieder mit, was in den Säcken dann gelegen hatte, und weitere Geschenke, um den Mann zu besänftigen. Und in Kapitel 44, da wird erneut ein Test über die Brüder ergehen. Denn der Josef, der will herausfinden, ja, wie steht das mit denen? Sind die genauso noch so hasserfüllt und so gemein und so hinterhältig, wie sie damals waren, als sie mich verkauften? Und er will jetzt sehen, ob die gegenüber Benjamin, den sie jetzt mitgebracht haben, genauso schändlich handeln würden, wie sie gegenüber Josef gehandelt haben. Es ist interessant, dass er nicht da einfach alles so übersieht und die Vergangenheit ruhen lässt und meint, ja, okay, dann gehen wir mal weiter. Nein, er wusste zunächst einmal, wie schändlich die Brüder gehandelt haben. Er wollte sehen, hat sich da wenigstens eine Änderung ergeben. Er war absolut bereit zu vergeben, aber er wollte die Reue sehen. Er wollte sehen, wie sieht es jetzt aus bei denen. Und sie werden also jetzt, wie gesagt, getestet. Und als sie dann zurückkehren nach Kanaan, da wird ihnen, oder vielmehr dem Benjamin, ein goldener Becher, ein kostbarer Becher, scheinbar ein goldener Becher, in den Sack gelegt. Und als sie dann auf einer Tagereise weit weg waren, da kommen jetzt die Beamten von dem Pharao, stoppen die Karawane und sagen, ja, warum habt ihr das getan, warum habt ihr meinen Herrn auf diese Weise bestohlen? Und wir lesen jetzt Folgendes in 1. Mose 44, angefangen in Vers 3. Am Morgen, als es Licht ward, ließen sie die Männer ziehen mit ihren Eseln. Und als sie aber zur Stadt hinaus waren und noch nicht weit gekommen waren, da sprach Josef zu seinen Haushalter: Auf, jage den Männern nach, und wenn du sie eilst, so sprich zu ihnen: Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Das ist doch der Becher, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er wahrsagt. Ihr habt übel getan. Und als er sie ereilte, da redete er mit ihnen diese Worte. Und sie antworteten ihm: Warum redet mein Herr solche Worte? Ist er ferne von deinen Knechten, solches zu tun? Siehe, das Geld, das wir fanden oben in unseren Säcken, haben wir wiedergebracht zu dir aus dem Lande Kanaan. Wie sollten wir da aus deines Herrn Hause Silber oder Gold gestohlen haben? Also dieser Becher, scheinbar ein silberner oder goldener Becher. Mit dem er gefunden wird unter deinen Knechten, der sei des Todes. Dazu wollen auch wir meines Herrn Sklaven sein. Und er sprach in Vers 10, es sei, wie ihr geredet habt, bei wem er gefunden wird, der sei mein Sklave. Er spricht jetzt also natürlich für den Pharao. Ihr aber sollt frei sein. Und jetzt findet man natürlich den Becher in Benjamins Sack. Was wäre jetzt die Reaktion? Was würde sie sein? Lesen wir Vers 14. Und Juda. Jetzt wird Juda sehr besonders erwähnt. Juda war derjenige, der ja damals gesagt hat, okay, lassen wir doch diesen Josef verkaufen für schweres Geld. Was sollen wir uns an ihm in dem Maße versündigen, dass wir ihn umbringen? Jetzt ist es Juda, Vers 14. Der ging mit seinen Brüdern in Josefs Haus, denn er war noch dort. Und sie fielen vor ihm nieder und auf die Erde, und Josef sprach zu ihnen: Wie habt ihr das tun können? Wusstet ihr nicht, dass ein solcher Mann, wie ich es bin, wahrsagen kann? Und Juda sprach: Ja, was sollen wir meinem Herrn sagen, oder wie sollen wir reden, womit können wir uns rechtfertigen? Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Um welche Missetat geht es hier? Nicht unbedingt um die Missetat, dass sie jetzt den Becher gestohlen hätten, das haben sie ja gar nicht getan. Offensichtlich geht er zurück auf das, was damals geschehen ist, mit Josef. Und Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden, siehe, wir und der, bei dem der Becher gefunden ist, sind meines Herrn Sklaven. Er aber sprach: Das sei ferne von mir, solches zu tun. Der, bei dem der Becher gefunden ist, soll mein Sklave sein. Ihr aber zieht hinauf mit Frieden zu eurem Vater. Und jetzt verteidigt Juda den Benjamin und bittet jetzt Josef: Nein, lass den Benjamin gehen. Ich habe es meinem Vater versprochen. Ich kann in keinster Weise jetzt zurückkehren. Wir können nicht zurückkehren ohne den Benjamin. Und er macht eine wirklich sehr großartige Rede. Und Josef ist natürlich davon sehr angetan. Und wir lesen dann auch im nächsten Kapitel, dass er weinte, als dies ihm widerfuhr und sich dann ihnen erkennen gibt, den Brüdern, zu erkennen gibt. Aber bevor wir weitergehen, möchte ich auf diese beiden Stellen eingehen, wo es heißt, in Kapitel 44 und Vers 5, wo es heißt: Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Das ist doch der Becher, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er wahrsagt. Und dann auch später dann noch, wo es heißt in Vers 15, dass Josef sagt: Wie habt ihr das tun können? Wusstet ihr nicht, dass ich ein solcher Mann bin, der wahrsagen kann? Nun, hat er wirklich jetzt gewahrsagt, Wahrsagerei betrieben, eine absolut verwerfliche, von Gott verbotene Tätigkeit? Nun, das Wort hier, was gebraucht wird, ist das Wort Nachash. N-A-C-H-A-S-H. Und das kann in der Tat Wahrsagerei bedeuten. Wir finden dies in 3. Mose 19. 3. Mose 19. Und lesen wir Vers 26. Da heißt es: Ihr sollt nichts essen, in dem noch Blut ist. Ihr sollt nicht Wahrsagerei, hier ist das Wort, noch Zauberei treiben. Also es geht tatsächlich hier um Wahrsagerei. Aber das Wort kann auch etwas anderes bedeuten. Es kann bedeuten, sorgfältig danach suchen, sorgfältig betrachten. Und wir finden dies zum Beispiel so angewandt in 1. Mose 30 und in Vers 27. 1. Mose 30 und Vers 27, das ist dieser Laban, der Onkel von Jakob, der ihn so betrogen hat mit der Lea. Laban sprach zu ihm: Lass mich Gnade vor deinen Augen finden. Das sagt er jetzt zu dem Jakob: Ich spüre, dass mich der Herr segnet um deinetwillen. Wo es heißt hier, ich spüre, da schreibt die Authorized Version: Ich habe durch Erfahrung gelernt. Mit anderen Worten, er hat beobachtet. Er hat sorgfältig beobachtet und hat dann gelernt: Ja, der Herr, der segnet mich wegen dir. Also mit Jakob war es ähnlich, was die Segnung angeht, wie es später dann mit Josef der Fall war. Und auch in 1. Mose 20, 1. Könige 20, in 1. Könige 20, da gibt es eine weitere Stelle, die dieses Wort auch so gebraucht. 1. Könige 20, Und in Vers 33, das wird ja auch sehr, sehr unglücklich übersetzt in der revidierten Lutherbibel, da heißt es, und die Männer nahmen es als ein gutes Zeichen und sprachen sogleich, ja, Ben-Hadad ist dein Bruder. Er sprach, geht und bringt ihn und so weiter und so fort. Auch hier wiederum schreibt die Authorized Version nicht, die Männer nahmen es als ein gutes Zeichen, sondern die achteten sorgfältig darauf, was geschehen würde. Es war ein sorgfältiges Beachten, Beobachten, ein sorgfältiges Erkunden, sagen wir einmal. Und so, wenn wir zurückkehren zur 1. Mose, Kapitel 44 und Vers 15, da übersetzen andere nicht, wie hier es gesagt wird, wusstet ihr nicht, dass ich ein solcher Mann bin, der Weissagen oder Wahrsagen kann, sondern zum Beispiel die Zürcher Bibel schreibt, der es gewiss erkunden wird. Und die Hoffnung für alle schreibt, wisst ihr nicht, dass ein Mann wie ich so etwas durchschaut? Es geht also hier gar nicht um Wahrsagerei in diesem falschen Sinne. Es geht darum, man erkundigt etwas, man sorgfältig durchschaut etwas. Und das ist auch, worum es hier geht im Hinblick auf diesen Becher. Nun, wenn wir zurückkehren zu Vers 5, wo es heißt, das ist doch der Becher, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er wahrsagt. Da haben andere Übersetzungen und auch Kommentare sagen dies, man kann es auch übersetzen, das ist der Becher, aus dem mein Herr trinkt und nach dem er forscht. Es war ja der Becher, der angeblich jetzt weg war. Und der Josef, der forschte danach, der wollte sehen, ja, wer hat den mir jetzt weggenommen? Und es war ein Test für die Brüder. Man könnte auch sagen, dieser Becher wurde jetzt zu einem Objekt des Testes. Was würde jetzt geschehen? Jetzt würde man den Becher finden. Wie würden die Jünger oder vielmehr die Brüder reagieren? Und wie ich sagte, jetzt tritt der Judah für Benjamin ein. Und in Kapitel 45 gibt sich jetzt der Josef den Brüdern zu erkennen. Und auch das ist sehr interessant, was der Josef da sagt. In Vers 4, 1. Mose 45 und Vers 4. Er aber sprach zu seinen Brüdern, trete doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und lasst es euch nicht leid tun. Eine bessere Übersetzung, und seid nicht wütend gegen euch selbst. Denn ihr, oder dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist, und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Also 2 Jahre, die waren zum zweiten Mal gekommen. Das erste Mal gab es die Hungersnot seit einem Jahr. Vers 7, aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, er hat mich nicht hergesandt, sondern Gott. Und er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Vers 9. Eilt nun und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm, das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Schauen Sie, diesen Glauben, diese Erkenntnis, dieses Vertrauen in Gott. Josef hatte klar und deutlich erkannt, alles das, was mir widerfahren ist, hatte seinen Zweck. Wenn man das zurückverfolgt, er wurde aufgrund eines Zwecks nach Ägypten verkauft. Er wurde aufgrund eines Zwecks ins Gefängnis gesetzt. Er hörte sich aufgrund eines Zwecks die beiden Träume an, hat dann richtig den einen Traum oder vielmehr beide Träume interpretiert. Aufgrund eines Zwecks hatte der Pharao dann die beiden Träume, der Josef wurde herausgeholt aus dem Gefängnis. Alles dies hatte eine Bedeutung. Alles dies war eine Ursache und Wirkungssituation. Alles dies hatte Gott bewirkt. Nun, das war Josef mit Sicherheit am Anfang noch nicht klar. Und uns geschieht auch vieles in unserem Leben, das uns am Anfang auch nicht klar ist. Ja, warum ist das jetzt so geschehen? Warum hätte es nicht anders geschehen können? Es hätte doch vielleicht auch leichter gehen können. Aber Gott hat einen Zweck, den er in ihrem Leben durchführt. Und so macht das Josef ganz klar und später würde er es auch noch einmal wiederholen. Und so ziehen jetzt die Brüder zurück nach Kanaan, um ihren Vater Jakob zu holen. Nun, der Jakob, der war zunächst einmal sehr ungläubig, der dachte nicht daran, dass das alles so stimmt, dass das der Josef sei, der da in Ägypten herrschen würde auf diese Weise, aber dann letztendlich hat er es dann doch verstanden. Und wir lesen dann in Kapitel 46, angefangen Vers 1. dass Israel, denn der Name von Jakob ist ja auch Israel geworden, Kapitel 46, Vers 1, Israel zog mit ihnen allen, was er hatte, und als er nach Beersheba kam, da brachte er Schlachtopfer dar dem Gott seines Vaters Isaak, und Gott sprach zu Israel des Nachts in einer Erscheinung. Und dann sagte ihm wiederum, geh du nach Ägypten, das ist schon richtig, dass du das tust, und du wirst mit deinen Nachkommen, für deine Nachkommen, die werden nach einer gewissen Zeit aus Ägypten herauskommen wieder. Gott hatte damals nicht gesagt, dem Jakob gegenüber, dass sie erst für eine lange Zeit Sklaven sein würden in Ägypten, aber das hatte er bereits dem Abraham verkündigt. Und so kehrt also jetzt, oder geht jetzt also Jakob mit seinen ganzen Hausrat, seinen Söhnen, Enkeln und so weiter nach Ägypten. Und das geschah im Jahre 1726 oder 25 vielleicht auch. Ein Jahr, zwei Jahre nach Beginn der Hungersnot. Nun, einer der Söhne, die mit Jakob nach Ägypten zogen, das war der Issachar. Und in Vers 13 wird gesagt, die Söhne Issachars sind Tola, Puwa, Jaschub und Schimron. Jaschub wird das hier in der deutschen Bibel wiedergegeben. Die englische Authorized Version sagt hier Hiob. Der berühmte Hiob aus dem Buch Hiob. Ein Sohn von Issachar, der würde zusammen mit Jakob und seinem ganzen Hausrat und all den Nachfahren von ihm auch zu der Zeit nach Ägypten gehen. Die Authorized Version, wie ich sagte, sagt im Englischen Job. J-O-B, was bedeutet Hiob? Die alte Lutherbibel 1891 übersetzt sogar Job, das Englische für Hiob. Und so tun es auch die Lutherbibel 2009, die Mengebibel, die Schlachterbibel und die Elberfelder Bibel. Ja, was bedeutet das aber jetzt wiederum? Das bedeutet, dass Hiob nach Ägypten kam. Und Hiob war niemand anderes als der berühmte Cheops, der die Cheops-Pyramide baute, diese Pyramide von Gizeh oder Gizeh. Die wird ja auch die große Pyramide genannt. Und dieser Cheops, der wird auch in altägyptischen Handschriften als Khufu bezeichnet. Khufu, K-H-U-F-U. Das ist die altägyptische Bezeichnung für Cheops. Also war es wirklich Hiob, der die Pyramide baute? Und was hat das jetzt mit Josef zu tun? Ich bringe das deshalb zum Ausdruck, um zu zeigen, was für eine gewaltige Beachtung und für einen gewaltigen Einfluss, der Josef noch hatte und haben würde. Alles dies war von Gott geplant. Zunächst einmal Cheops. Er war kein Pharao. Er wird heute so als Pharao Cheops bezeichnet. Aber das war er keineswegs. Er war kein Pharao. Nun, er war ein Herrscher, aber er war ein Herrscher unter diesem Pharao, von dem wir eben gesprochen haben. Er war unter ihm. Und er war auch kein Ägypter. Historische Quellen sagen uns, dass er einer anderen Rasse angehörte. Nicht der Rasse von Ham, sondern einer anderen Rasse. Offensichtlich Sam. Denn es gibt keinen Hinweis darauf, dass er der gelben Rasse angehörte. Und er war auch kein Anbeter der ägyptischen Götter. Er verbot sogar den Ägyptern, ihren Göttern zu opfern, und er schloss ihre Tempel. Und auch die Idee, dass diese große Pyramide eine Begräbnisstätte gewesen sein soll für Cheops, ist absolut verkehrt. Keinerlei Leichen oder mumifizierte Leichen wurden dort gefunden, sind dort gefunden worden. Es war keine Begräbnisstätte. Und interessant ist jetzt nun, dass der Cheops bei dem Bau der Pyramide von Josef unterstützt wurde. Der wurde in altägyptischen Quellen als Souf bezeichnet, S-O-U-F. Und er wird wie folgt beschrieben. Der Souf, das war einer von 12 Brüdern. Und er war jemand, der mit 110 Jahren starb. Und wir lesen natürlich auch später, dass der Josef mit 110 Jahren starb. Und er wird als der Oberste über das Werk von Cheops oder Khufu bezeichnet. Und wie wir jetzt wissen, war er der Onkel von Hiob. Hiob war sein Neffe. So, jetzt haben wir diesen 17-jährigen jungen Schäfer sozusagen. Der wird nach Ägypten verkauft und war dann an dem Bau der Cheops-Pyramide beteiligt. Ja, meinen Sie, dass der Josef sich das überlegt hatte damals, als er da in der Zisterne war und sich gefragt hatte, was aus seinem Leben dann jetzt noch werden würde? In 1. Mose 47, da lesen wir nun, dass zunächst einmal der Jakob vor dem Pharao erscheint, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, weil es mir um Josef geht hauptsächlich. Und der Josef, der kauft dann Ägypten für den Pharao, das lesen dann angefangen Vers 20, und er führt den Fünften in Ägypten ein. Aber die Menschen, die waren froh, dass sie jetzt dieses Korn, was der Josef aufgestapelt hatte, überhaupt noch kaufen konnten, denn sonst wären sie ja verhungert. Und so hat der Josef dadurch zunächst einmal die Menschen am Leben erhalten, aber hat dann auch gleichzeitig dem Pharao auch wiederum sehr reich gemacht. Aber in 1. Mose 48 kommt eine sehr interessante Stelle zum Ausdruck, und die möchte ich jetzt doch vorlesen, angefangen in Vers 1. Danach wurde Josef gesagt, siehe, dein Vater ist krank. Und er nahm mit sich seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim. Manasse war der Erstgeborene. Und dann kam Ephraim. Und da wurde Jakob angesagt, siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Und Israel machte sich stark und setzte sich auf im Bett und sprach zu Josef, der allmächtige Gott erschien mir zu Luz im Lande Kanaan und segnete mich und sprach zu mir, siehe, ich will dich wachsen lassen und mehren und will dich zu einer Menge von Völkern machen und will dies Land zu eigen geben, deine Nachkommen für alle Zeit. So sollen nun deine beiden Söhne, Ephraim und Manasse, die dir geboren sind in Ägyptenland, ehe ich hergekommen bin, zu dir mein sein. Er adoptiert sie nun. Er macht diese beiden Söhne von Josef zu seinen eigenen Söhnen. Ephraim und Manasse sollen für mich sein, wie Ruben und Simeon, also mit anderen Worten, wie seine eigenen Söhne. Die Nachkommen aber, die du nach ihnen zeugst, die sollen dein sein und genannt werden nach dem Namen ihrer Brüder in deren Erbteil. Also er hat dann nicht auch die Nachkommen adoptiert. Und als ich aus Mesopotamien kam, da starb mir Rachel im Lande Kanaan auf der Reise, als es nur noch eine kleine Strecke Weges war bis Ephrata, und ich begrub sie dort an dem Wege nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Und Israel sah die Söhne Josefs und sprach, wer sind sie? Und Josef antwortete seinem Vater, schauen Sie auch wiederum, was Josef sagt. Es sind meine Söhne, die mir Gott gegeben hat. Auch dies war kein Zufall in den Augen Josefs. Nein, das war jetzt Gott, der ihm diese beiden Söhne gab. Und er sprach, bringen sie her zu mir, dass ich sie segne. Und Vers 13. Und da nahm sie Josef beide, Ephraim an seine rechte Hand gegenüber Israels linke Hand und Manasse an seine linke Hand gegenüber Israels rechte Hand und brachte sie zu ihm. Aber Israel streckte seine rechte Hand aus und legte sie auf Ephraim, den Jüngeren, und des Jüngeren Haupt, und seine linke auf Manasse, sein Haupt, und kreuzte seine Arme, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Aber jetzt hat er es so getan, dass er den Segen der Erstgeburt dem Ephraim gab. Also ich habe das eben falsch gesagt, der Manasse, der war der Erstgeborene. Aber er setzt jetzt den Ephraim vor Manasse. Und es heißt in Vers 15, und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Herr, der Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat vor allem Übel, und segnet, der segnet die Knaben, dass durch sie mein und meiner Väter Abraham und Isaaks Name fortlebe, dass sie wachsen und viel werden auf Erden. Als aber Josef sah, dass sein Vater die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte, missfiel es ihm und er fasste seines Vaters Hand, dass er sie von Ephraims Haupt auf Manasses Haupt wendete und sprach zu ihm, nicht so, mein Vater, dieser ist der Erstgeborene, lege deine rechte Hand auf sein Haupt. Aber sein Vater weigerte sich und sprach, ich weiß wohl, mein Sohn, ich weiß wohl, dieser soll auch ein Volk werden und wird groß sein, also jetzt Manasse, aber sein jüngerer Bruder wird größer sein als er und sein Geschlecht wird eine Menge oder auch im Englischen ein Commonwealth auf Völkern werden. Und so segnete er sie an jenem Tage und sprach, wie ein Israel jemanden segnen will, der segne oder der sage, Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. Und so setzte er Ephraim vor Manasse. Mit anderen Worten, das Geburtsrecht, das eigentlich dem Manasse-Zustand, dem Erstgeborenen, wurde jetzt dem Ephraim übertragen. Und wie wir heute wissen, ist Manasse der Vorfahre derjenigen, die heute hauptsächlich in Amerika leben. Und Ephraim, der Vorfahre von denjenigen, die hauptsächlich im Vereinigten Königreich leben, aber auch von all den anderen Völkern des ehemaligen britischen Commonwealths, nachdem dann England oder das Vereinigte Königreich dann andere Länder kolonisierte. Interessant ist, dass hier das Erstgeburtsrecht von dem einen Sohn auf den anderen übertragen wurde. Aber wieso hatte Josef überhaupt das Erstgeburtsrecht? Denn Ruben war doch der Erstgeborene. Dem stand doch eigentlich das Erstgeburtsrecht zu, könnte man meinen. Aber es ist etwas geschehen. In 1. Mose 49 und Vers 3, da segnet nämlich der Jakob den Ruben und sagt Folgendes: Ruben, mein erster Sohn bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, der Oberste in der Würde und der Oberste in der Macht. Du waltest auf wie Wasser, du sollst nicht der Oberste bleiben, oder man kann auch übersetzen, du bist unbeständig wie Wasser, du sollst nicht der Oberste bleiben, denn du bist auf deines Vaters Lager gestiegen. Dasselbe hast du, oder da hast du mein Bett entweiht, das du bestiegst. Was hatte der Ruben getan? Nun, in 1. Mose 35, da lesen wir Vers 22. 1. Mose 35, Vers 22. Und es begab sich, als Israel im Lande wohnte, da ging Ruben hin und schlief bei Bilha, seines Vaters Nebenfrau, der Magd von Rachel, der Konkubine. Und das kam vor Israel. Also der betrieb auch hier wiederum Ehebruch in diesem Sinne, weil die Bilha, ob sie jetzt die Nebenfrau war oder die Frau, sie wurde jedenfalls als Frau in dem Sinne von Jakob bezeichnet. Und der Ruben hat jetzt mit ihr geschlafen. Und was war die Konsequenz? Nun, wir lesen dies in 1. Chronik, Kapitel 5. 1. Chronik, Kapitel 5 und Vers 1. Die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, denn Naoz war der Erstgeborene, aber weil er seines Vaters Bett entweihte, wurde sein Erstgeburtsrecht gegeben den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels. Doch wurde er nicht in das Geschlechtsregister als Erstgeborener aufgezeichnet. Also das Erstgeburtsrecht wurde von Ruben auf Josef übertragen. Auch hier wiederum, hätte sich Josef das träumen lassen, als er damals in der Zisterne war, dass er sogar das Erstgeburtsrecht erhalten würde? Wir lesen etwas Ähnliches dann auch früher zwischen Jakob und Esau. Esau war der Erstgeborene, aber er verachtete sein Erstgeburtsrecht und es wurde dann auf Jakob übertragen. Aber das war von vornherein so bestimmt gewesen von Gott. War es auch hier so bestimmt gewesen von Gott, dass letztendlich Josef das Erstgeburtsrecht übertragen bekommen würde? Absolut. Nicht unbedingt auf die Weise, dass der Ruben da jetzt einen Ehebruch begeht, aber es würde so geschehen, dass letztendlich der Josef das Erstgeburtsrecht erhalten würde. Und so lesen wir dann auch über weitere Segnungen, die der Jakob dann gibt, nicht nur an Ruben, sondern eben auch an Juda und an Josef. Wir lesen das im ganzen Kapitel von 1. Mose 49 und dann auch in der Parallelstelle von 5. Mose 33. Und die würden alle gesegnet werden. Die Nachfahren von Josef würden gesegnet werden. Aber nur dann, wenn sie auf die richtige Weise leben würden. Denn wir lesen auch in Amos Kapitel 6 die folgende Prophezeiung. Und deswegen kann man heute sagen, dass weder die Nachfahren, die modernen Nachfahren des Hauses Israel, die man, wie gesagt, jetzt hauptsächlich in dem Vereinigten Königreich findet und anderen englischsprachigen Ländern wie Kanada, Australien, Neuseeland und natürlich auch die amerikanischen Staaten, dass die großartig jetzt noch gesegnet sind von Gott. Denn was lesen wir in Amos Kapitel 6 und Vers 6? Ihr trinkt Wein aus Schalen, ihr salbt euch mit dem besten Öl, aber ihr bekümmert euch nicht um den Schaden Josefs. Man ist da irgendwie in keinster Weise daran interessiert, zu sehen, ja, wie sieht es eigentlich aus in unserem heutigen Leben als Nationen? Nein, sie kümmern sich gar nicht darum. Sie folgen ihren eigenen Gelüsten, tun das, was sie wollen. Und jetzt kehren wir zurück zu 1. Mose 49. Da lesen wir zunächst einmal über Jakobs Tod in Vers 29 und dann lesen wir weiter in Kapitel 50 und Vers 1. Und da warf sich Josef über seinen Vater und weinte über ihn und küsste ihn. Wir hatten bereits vorher gelesen, er weinte, er hatte starke Emotionen, als er seine Brüder wieder sah und dann auch sah, dass die Brüder wirklich bereut hatten. Und jetzt weinte er über Jakobs Tod. Es ist nichts Falsches daran, zu weinen, Emotionen zu zeigen. Jesus weinte am Grabe von Lazarus. Einige meinen, ach, wir sind doch jetzt starke Männer, wir dürfen also unsere Emotionen nicht zeigen, wir dürfen nicht weinen, wenn uns danach zumute ist. Na, keineswegs, schauen Sie. Der weinte über ihm und küsste ihn. Und Josef befahl seinen Dienern, Vers 2, den Ärzten, dass sie seinen Vater zum Begräbnis salbten. Und die Ärzte salbten Israel, bis 40 Tage um waren, denn so lange wären die Tage der Salbung. Und die Ägypter beweinten ihn, 70 Tage. Und dann, als die Trauertage vorüber waren, Vers 4, da redete Josef mit den Leuten des Pharao und sprach, habe ich Gnade vor euch gefunden, so rede mit dem Pharao und sprech, mein Vater hat einen Eid von mir genommen und gesagt, siehe, ich sterbe, begrabe mich in meinem Grabe, das ich mir im Lande Kana angegraben habe, so will ich nun hinaufziehen und meinen Vater begraben und wiederkommen. Und der Pharao sprach, ziehe hinauf und begrabe deinen Vater, wie du ihm geschworen hast. Und dann heißt es in Vers 10. Und als sie nun nach Goren Adtat kamen, das jenseits des Jordans liegt, da hielten sie eine sehr große und feierliche Klage. Und Josef hielt Totenklage über seinen Vater 7 Tage. Auch das ist nicht verkehrt, dass man, wenn man einen geliebten Menschen verliert, der stirbt, dass man über ihn trauert. Auch da meinen einige, ach, das brauchen wir ja nicht zu tun, denn die werden ja doch wieder zum Leben erweckt werden, natürlich. Aber zunächst einmal sind sie nicht mehr da. Man trauert um diejenigen, die uns genommen worden sind in diesem Sinne. Und es heißt hier in Vers 11, und als die Leute im Lande, die Kanaaniter, die Klage bei Goren Adad sahen, da sprachen sie, die Ägypter halten da große Klage. Und daher nennt man den Ort Abel Mizraim, das heißt Klage Ägyptens. Er liegt jenseits des Jordans. Und jetzt kommt wieder eine interessante Situation hoch, denn in Vers 15, da heißt es, und die Brüder Josef fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Sie haben schon erkannt, dass sie boshaft gehandelt haben. Aber sie sagten ja, vielleicht ist Josefs Gesinnung uns gegenüber auch nicht mehr so edelmütig. Vielleicht wird er jetzt an uns herangehen. Hat es nicht getan, solange wie der Jakob lebte, aber vielleicht wird er es jetzt tun. Vers 16. Und darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach. Ob das jetzt stimmt, weiß man nicht. Jedenfalls haben sie ihm das so gesagt. So sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Sie bezeichneten sich jetzt als die Diener des wahren Gottes. Interessant. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Er war auch bekümmert darum, dass sie ihm vielleicht doch noch nicht immer so richtig vertraut haben. Vers 18. Und seine Jünger oder seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Sollte ich jetzt wirklich nach wie vor Böses gegen euch vorhaben, euch eure Bosheit vergelten, nachdem ihr die Bosheit bereut habt? Er sagte, ich stehe doch nicht an Gottes statt. Es ist Gott, der das irgendwie dann richten und beurteilen wird. Aber er sagt dann wiederum, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Auch da müssen wir etwas begreifen. Wenn gewisse Dinge uns gegenüber geschehen, die auch wirklich sehr böse sind, Gott weiß darum. Und Gott lässt es auch zu, und in diesem Falle aus einem ganz bestimmten Grunde, um viele Menschen am Leben zu erhalten. Denn wenn alles dies sich nicht so entwickelt hätte, dann wären vielleicht viele Menschen an dieser 7-jährigen Hungersnot gestorben. Es gibt eine interessante Parallelstelle hier in Psalm 105, die noch ein bisschen näher auf diese Situation eingeht und ganz besonders die Hungersnot. Wo kam die her? Psalm 105. Und lesen wir angefangen in Vers 16. Es geht hier um die Taten, die Wundertaten und das Wirken von Gott. Und er, Gott, er rief den Hunger ins Land. Also es war Gott, der die Hungersnot brachte. Warum? Um diese Dinge, diese Entwicklungen in Gang zu setzen. Er rief den Hunger ins Land und nahm weg allen Vorräten oder Vorrat an Brot. Und er sandte einen Mann vor ihnen hin. Er, Gott, sandte einen Mann, Josef, vor ihnen hin. Josef wurde als Knecht verkauft, und sie zwangen seine Füße in Fesseln, sein Hals wurde in Eisen gelegt, bis sein Wort eintraf, was er sagte, und die Rede des Herrn ihm Recht gab. Und da sandte der König hin, mit anderen Worten, das ist jetzt, was da geschehen war, im Gefängnis. Und er ließ ihn losbinden, der Herrscher über Völker, er gab ihn frei. Und er setzte ihn zum Herrn über sein Haus, zum Herrscher über alle seine Güter, dass er seine Fürsten unterwies, nach seinem Willen, und seine Ältesten Weisheit lehrte. Also auch das hat Josef getan. Er hat offensichtlich die Menschen in der Weisheit Gottes unterrichtet. Deswegen auch die Situation mit der Tochter des Priesters von On und dann auch mit Hiob, der dann zusammen mit Josef die Pyramide baute. Man sah hier bereits die Gegenwart von Gott in Ägypten. Vers 23. Und Israel zog nach Ägypten und Jakob ward ein Fremdling im Lande Hams. Ham, ein Nachfahre von schwarzer Hautfarbe und Nachfahre von Noah natürlich, Ham, einer der drei Söhne von Noah. Und so lesen wir auch den Glauben, den Josef hatte bis zum Schluss, dass Gott in seinem Leben wirken würde, weiterhin wirken würde und auch gewisse Dinge dann durchführen würde, die ihm verkündet worden waren. Und das lesen wir in Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11 und Vers 22. Denn was hat der Josef noch gesagt? Er hat gesagt, wenn ihr dann aus Ägypten herauskommt, die Nachfahren, dann nehmt meine Gebeine mit euch. Er hatte keinen Zweifel daran, dass die Israeliten letztendlich wieder aus Ägypten herauskommen würden, um dann das gelobte Land einzunehmen. Und so lesen wir in Hebräer Kapitel 11 und Vers 22. Durch den Glauben redete Josef, als er starb, vom Auszug der Israeliten und befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen sollte. Und so ist es auch geschehen. Als dann die Israeliten auszogen, nahmen sie die Gebeine des Josef mit sich. Das ist die Geschichte von Josef. Ein wunderbares Beispiel von jemandem, der als junger Mensch in große Schwierigkeiten geriet, der aber immer auf die Hilfe Gottes rechnen konnte, immer die Hilfe Gottes erfahren hatte, weiterhin bis zum Ende seines Lebens. Und der sogar über sein Leben hinaus noch Dinge sagte und forderte, die eintreten würden. Und er wusste, dass sie eintreten würden. So, wiederum auf uns bezogen, wie sieht es aus in unserem Leben? Sind wir manchmal daran zu verzweifeln, weil es so schrecklich aussieht in unserem Leben und diese Probleme, die wir durchmachen müssen, gerade auch in dieser schrecklichen Zeit jetzt. Das ist einfach zu viel, denken wir. Nun denken wir auch daran, dass wenn sie Gott berufen hat in diesem Leben, zu seinem Heil, zu seiner Errettung, und wenn sie heute mir zuhören und verstehen, was ich sage und mit dem einverstanden sind, was die Bibel sagt, dann sind sie einer von denen, die Gott berufen hat, die Gott dazu vorherbestimmt hat, berufen zu werden. Dann denken sie daran, dass Gott auch mit ihnen ist, dass er in ihrem Leben wirkt. Und dass er ihr Leben zu einem guten Ende führen wird. Vielleicht in einer Weise, die sie sich gar nicht vorstellen können. Und so danken wir Gott dafür und wissen wir auch und erinnern wir uns auch daran, dass Gott uns niemals verlassen wird, niemals versäumen wird, immer bei uns sein wird, solange wir ihn in unserem Leben wirken lassen. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.